Ja, ganz herzlich willkommen zum Klimahaus Deutschland Podcast. Hier dreht sich alles um Gesundes, um Klimagerechtes, um Nachhaltiges, Bauen und Sanieren und damit natürlich auch um das Wohnen und Leben. Und dieser Podcast begleitet auch die Klimahausmesse in Deutschland, die dann vom 12. bis 14. November 2025 in der Messe Karlsruhe stattfinden wird. Und wer die Klimahaus noch nicht kennt, sie findet seit über 20 Jahren in Südtirol in Bozen statt. Und sie deckt das gesamte Spektrum der Nachhaltigkeit im Bauen ab. Die Messe zeigt nicht nur die neuesten Technologien und Materialien, sondern sie bietet auch umfassende Informationen zur Kreislaufwirtschaft, zu ressourcenschonenden Bauen und der Verwendung von gesundheitsfreundlichen Materialien. Ja, und damit ganz herzlich willkommen. Heute in Folge 4 dürfen wir uns auf einen besonderen Gast freuen. Thomas Auer. Als Geschäftsführer von Transolar und Professor an der TU München gestaltet er weltweit innovative Konzepte für Energieeffizienz, für thermischen Komfort, für gesunde Aufenthaltsqualität in Gebäuden und wahrscheinlich noch viel mehr. Wir sprechen aber heute über die zukunftsweisenden Materialien, nachhaltige Technologien und was es bedeutet, gesund, lebenswert, komfortabel in einer klimafreundlichen Umgebung zu leben. Und damit ganz herzlich willkommen hier im Klimahaus Deutschland, Thomas Auer. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein.
Ja, sehr, sehr gerne. Lassen Sie uns mal mit Ihrem persönlichen Bezug so zu dem ganzen starten gerne. So nach dem Motto, wie kam es eigentlich dazu oder was war Ihre persönliche Motivation, diesen Weg einzuschlagen, das Nachhaltige oder auch das Klimagerechte am Bauen in den Fokus zu rücken?
Ich muss sagen, dass es schon zufällig auch war. Also das Thema Bauen hat mich schon interessiert, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der kommen kann und sagen, das war schon in die Wiege gelegt, schon als Kind. Ich hatte Verfahrenstechnik studiert und hatte eigentlich anderes im Sinn und hatte noch ein Praktikum gebraucht und dann haben die Gründer von Transolar, heute wird man Startup sagen, die hatte ich gekannt von der Universität, so war damals eine Ausgründung an der Universität und habe dann angerufen, okay, Matthias, ich bräuchte noch ein Praktikum, bräuchte da nicht jemand und so kam das dann mehr oder weniger zufällig und dann bin ich da hängen geblieben als erster Praktikant von Transolar.
Okay, und daraus wurde es bis zur Geschäftsführung, bis zu dem, was Sie alles heute dort machen. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, was genau sind da Ihre heutigen sozusagen Aufgaben darin in Transolar? Also ein, zwei Worte dazu.
Ja, also Transolar entwickelt ja Konzepte, also wir kommen eigentlich aus der Simulation. Und wir sehen die Simulation, also thermische Simulation, Strömungssimulation, Tageslichtsimulation als Werkzeug, einen Planungsprozess zu unterstützen. Es gibt im Englischen immer diesen schönen Begriff to inform design. Also wir sehen uns nicht als Designer, sondern wirklich als, ich sage manchmal, Hardcore-Ingenieure, die mit komplexen Werkzeugen versuchen, den Prozess mitzugestalten. Also wir sind eher Prozessgestalter als Gebäudegestalter. Und natürlich nimmt es dann alles Einfluss auch auf Gestaltung und das war uns auch immer wichtig, die Frage, wie schaffen wir Aufenthaltsqualität über Architektur und weniger über Technik.
Mhm. Sie haben es gerade schon gesagt, es hat angefangen als Praktikant. Wenn Sie da an Ihr erstes Projekt vielleicht denken, dann beschreiben Sie uns das Ganze mal. Wie war das damals? Worum ging es? Was war da so die Besonderheit dran? Und besonders natürlich mit dem Fokus damals schon auf der vielleicht Nachhaltigkeit oder wo es darum ging, etwas klimagerecht zu machen. Und was hat Sie daran besonders motiviert, dass es vielleicht auch jetzt noch in Erinnerung ist?
Ja, das ist natürlich tatsächlich noch in Erinnerung. Es war eine Kureinrichtung in Bad Kohlberg mit Kaufmann Teilig und Partner. Und also es war eine Kureinrichtung mit einer Therme, eigentlich ein großer Energieverbraucher, fast schon eine Energieschleuder. Und das Thema Energie war natürlich damals im Fokus, sowieso in dieser ganzen Nachhaltigkeitsbetrachtung war Energieverbrauch der Fokus. Und wir waren damals ganz junge Ingenieure und auch Architekten, die Projektleiter, die waren in meinem Alter oder sind in meinem Alter immer noch. Und ja, das war für uns so, wir dürfen die Welt neu erfinden. Wir hatten wirklich geglaubt, wir können jetzt alles erfinden. Und da war ein Wahnsinns Innovationsgeist in diesem Projekt mit drin. Und ich weiß nicht, wir hatten dann so gestandene Ingenieurbüros, waren in dem Projekt mit dran für Haustechnik aus Nürnberg. Und wenn wir dann aus Stuttgart kamen, die Architekten mit mir, mit Kollegen, alle blutjung, wenn wir da ankamen, haben sie immer gesagt, oh, jetzt kommt wieder Jugend, forscht. Aber so war es ein bisschen. Wir haben wirklich geglaubt, hier uns steht jetzt die Welt offen, wir können alles erfinden. Und ich muss ehrlich sagen, als ich dann zum ersten Mal auf die Baustelle kam, ist mir schon ein bisschen bange geworden, weil wenn man dann so eine riesen Baustelle sieht und sieht, dass die das bauen, die betonieren das, die machen das jetzt wirklich, das ist kein Spiel, das ist kein Spaß, das ist ernst, da stehen jetzt hunderte Leute auf dieser Baustelle und bauen das. Das war schon ein Aha-Erlebnis für mich, aber war bis heute prägend, dieses Projekt, und funktioniert bis heute. Und
wollte ich gerade fragen, steht die Therme noch? Funktioniert sie noch? Ist alles geglückt? Also
ja, da kann man vielleicht, die steht noch, die funktioniert auch, glaube ich, noch. Ich war selber bestimmt 10 Jahre nicht mehr dort. Weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist. Wann war das? Ist in den 90er Jahren fertiggestellt worden. Das heißt, sie ist sicherlich schon wieder renovierungsbedürftig. Aber tatsächlich beschäftigen wir uns ja heute auch in der Forschung sehr stark mit der Frage des Performance Gaps. Dass Gebäude nicht so funktionieren wie geplant. Und auch in der Therme wissen wir bis heute, wo die Stellschrauben sind, wieso das Haus besser hätte funktionieren können. Also damals zumindest. Aber letztendlich hat man dann als Planer auch keine Handhabe mehr.
Das ist sehr, sehr interessant. Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Den Raum, den sozusagen Gebäude, Lebensraum, den Sie da gestaltet haben mit neuen Materialien. Und wir wollen den Fokus ja heute ein bisschen auf dieses, auch das Leben in gesunden Gebäuden richten. Dieser Ausdruck überhaupt, der steht ja erstmal im Raum. Was bedeutet das für Sie jetzt konkret, und wie schafft man das überhaupt technisch? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also bei gesunden Räumen geht es natürlich um Licht. Es geht um Luftqualität, das sind ja immer diese Themen. Und tatsächlich stehen wir denn auch ein bisschen ambivalent gegenüber. Ich glaube, dass der Begriff auch zu sehr missbraucht wird. Also nehmen wir mal das Thema Licht, vor allem jetzt, wenn wir mal Nichtwohnungsbau, Bürogebäude betrachten. Da sagt uns die Normung, dass wir am besten diffuses Licht machen, keine direkte Besonnung, damit wir keine Blendung haben, am besten immer 500 Lux. Gleichmäßig verteilt, weil das ein gutes Licht ist, mit dem wir arbeiten können. Das entspricht aber nicht der Lichtdosis, die ein Mensch für den Tag braucht. Ich denke manchmal, wir versuchen immer, das Licht in Innenräume zu optimieren, damit wir gesunde Aufenthaltsqualität haben. Und wenn wir dann durch mittelalterliche Städte in Italien laufen, mit den Rollläden oder den Fensterläden geschlossen, die engen Gassen, keine direkte Besonnung, kein Licht und alles zu, aber die Kinder spielen auf der Straße. Da kriegen die natürlich mehr Licht, da kriegen die mehr Umwelteinflüsse, die für die Gesundheit zuträglicher sind als alles, was wir in Innenräumen machen können. Deswegen stehen wir dem Thema ein bisschen ambivalent gegenüber, aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Ich glaube, dass es nicht so einfach über die Normung runterdekliniert werden kann.
Weil man dann immer den Raum beachten muss. Ne? Sie sagen es ja gerade, also ist man irgendwo, wo man sich mehr draußen aufhält, oder ist man eher in einem, ich sag mal, Land- oder geografischen Lage, oder auch durch die Gegebenheiten arbeiten, Arbeitsräume, wo man sich mehr drin aufhält? Ne?
Ja, also wir wissen, dass sich Menschen über 90% ihrer Zeit in Innenräume aufhalten. Und deswegen machen wir das. Aber die Frage müssen wir uns schon stellen, ob wir nicht unsere Städtebau schon so machen sollten, dass sich eben Menschen mehr draußen aufhalten, dass wir Gebäude so planen, dass Menschen sich mehr draußen aufhalten. Wir können schon angefangen von dieser Dosis an Licht, aber Mikroorganismen und so weiter, wir können das nicht in Innenräume so herstellen, wie der Außenraum das vermag. Deswegen können wir das nicht alles kompensieren. Wir kriegen im Winter, wenn die Leute morgens im Dunkeln zur Arbeit gehen und abends im Dunkeln wieder nach Hause, kriegen sie im Innenraum nicht, im normalen Büroraum nicht das Licht, die Lichtdosis, die sie brauchen über den Tag.
Also Licht ist das eine. Was gehört noch dazu, zu diesem gesund Leben? Ist es wahrscheinlich auch das Material, das einen umgibt, vorrangig?
Ja, klar. Aber vielleicht noch ein Satz dazu. Was wir halt sehr stark favorisieren, ist jetzt eher eine Variation von Bedingungen. Räume, die wie ein Wintergarten lichtdurchflutet sind, dass Menschen abwechselnde Bedingungen, nicht diese konstanten, gleichmäßigen Bedingungen, sondern dynamische Bedingungen erleben über den Tag. Auch das Thema thermischer Komfort, auch das Thema Luftqualität, das sind natürlich, wir sind überzeugt, dass wenn wir es schaffen, über Materialität passiv ein ausgeglichenes Klima herzustellen, dass das gesünder ist, als wenn wir es über Technik machen.
Okay.
Gesünder als eine Klimaanlage. Eine Klimaanlage.
Ja.
Führt immer zu Geräuschentwicklung, führt immer zu Zugerscheinungen, führt immer dazu, dass wir trockenere Luft kriegen und so weiter. Ich will jetzt nicht das Klimaanlagen-Bashing hier machen, aber wenn wir schaffen, Räume so zu bauen, dass wir keine Klimaanlage brauchen,
ja,
haben wir ein gesünderes Raumklima.
Dann weiß ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Richtung, wo es geht. Das heißt aber auch, es gibt bestimmt Materialien, die Sie begeistern, die eine Klimaanlage vielleicht nicht ersetzen können, aber einem das Gefühl geben können, dass sie wahrscheinlich mehr kühlen, dass sie angenehmer sind, dass sie vielleicht anders mit Feuchtigkeit umgehen etc., die Aufenthaltsqualität anders machen in Räumen. Gibt es da Materialien, die Sie jetzt sehr begeistern, mit denen Sie gerne arbeiten oder die Sie erlebt haben in der Anwendung und eingesetzt haben?
Also wir alle lieben natürlich im Moment sowieso Lehm. Lehm ist sehr en vogue, ist gerade hip und deshalb auch ein super Material natürlich, hat auch eine schöne Haptik, also eine schöne Gestaltung, schöne Farbe, aber hat auch diesen sehr guten thermischen und auch feuchte Ausgleich. Also Lehm ist einfach sehr gut, was feuchte Anlagerung oder diese hygrischen Eigenschaften, wie wir es bezeichnen, sind beim Lehm einfach sehr ausgeprägt, sehr gut. Aber mir geht es manchmal gar nicht so sehr um das eine Material, sondern eher die Frage, wie Materialien, in welcher Mischung Materialien im Gebäude verwendet werden, die dann die Innovation ausmachen. Ich sage immer, die Innovation kommt immer aus der Synthese der Materialien, aus der Synthese der Dinge, wie wir Raum gestalten und nicht aus einer Maschine, aus einer Anlage, aus einem Material, das wir irgendwie verwenden. Und ja, also das begeistert mich dann, wie wir das fügen, die einzelnen Materialien zusammenfügen, sodass insgesamt ein spannender Raum entsteht.
Das stimmt, weil Lehm gibt es ja auch schon sehr, sehr lange, viele Jahrhunderte wurde es schon eingesetzt, auch früher im Mittelalter und in den Fachwerkhäusern und in den Naturvölkern. Ne? Wenn Sie das gerade ansprechen mit dem, wie es sich fügt, wie sich neue Materialien verbinden und dann auch verbaut werden, was gibt es ein Projekt, was Ihnen da sehr am Herzen liegt, weil es einfach zeigt, wie durch so einen Verbund, durch etwas, was man vorher vielleicht noch gar nicht so gedacht hat oder angewendet hat, was Neues entsteht, also eine Innovation dann.
Also wir durften an dem Alnatura-Projekt mitarbeiten mit Haskuk-Zemmerich. Da war das wirklich das Schöne, dass wir für Alnatura, das zentrale Bürogebäude, die Hauptverwaltung in Darmstadt und Alnatura auch für sich definiert hat, dass sie in einem Raum sitzen möchten. 500 Mitarbeiter, keine Trennwände, alle in einem Raum. Und aus diesem Anspruch heraus ist eine relativ einfache Form entstanden, aber es ist so dieses Zusammenspiel aus Form, Materialität, dann sind diese Lehmwände entstanden, die passiv dieses Klima.
Ist es rund, ist es eckig, ist es groß, ist es klein? Beschreiben Sie mehr.
Im Prinzip, ich hoffe, die Architekten nehmen es mir nicht übel, aber im Prinzip ist es eine Scheune. Und ich bin ja großer Fan von Scheunen. Ich habe immer gedacht, wenn ich mal Zeit habe, in der Rente mache ich mal ein Buch über Scheunen. Ich finde Scheune eine super Bauaufgabe, super Typologie. Aber im Prinzip ist es eine Scheune. Und dadurch entsteht eine große Tiefe, die wir erstmal versuchen normalerweise zu vermeiden, weil wir dann Die Frage ist, wie kriegen wir Licht und Luft in das Innere des Raumes, wenn wir so eine große Raumtiefe haben. Aber dann hat er uns halt in die Hände gespielt, sagen wir mal, diese Offenheit, dass der Bauherr nicht gesagt hat, er hat innerliegende Besprechungsräume, die wir jetzt mechanisch klimatisieren müssen, sondern alles ist offen und dann hilft diese Außenwand aus Lehm, die dann passiv dieses Gebäude ganz gut reguliert, diese Offenheit, die dann eine natürliche Durchlüftung und ein Atrium in der Mitte, das eine natürliche Belichtung über die Nordseite dieses Scheunendachs zulässt. Und das ist eigentlich sehr schön, diese Synthese aus Gebäudeform, wie der Bauherr das Gebäude auch nutzen will, dem Nutzungskonzept und der Materialität, der Holzbau im Dach, aber natürlich auch Beton. Also ich denke auch, es geht auch darum, wie soll ich es zu sagen, wir dürfen keinen Beton mehr verwenden. Ich glaube, die Frage ist auch an der Stelle. Wir werden auch in Zukunft mineralische Baustoffe brauchen. So, weil wir mit mineralischen Baustoffen, mal ganz abgesehen von konstruktiven Fragen, aber den sommerlichen Wärmeschutz viel besser in den Griff kriegen mit mineralischen Baustoffen. Von dem her kommt es wieder auf diese Frage an, wie wir die Dinge kombinieren und wie wir Material sinnvoll einsetzen. Wir haben jetzt einfach über Jahrzehnte geaßt mit Material, als ob es keinen Morgen gäbe. Wir haben Material falsch eingesetzt. Und das ist das, glaube ich, was mir Spaß macht, die Frage, wie kriegen wir das so synthetisiert, dass es wirklich dieser Mehrwert entsteht.
Was ist da für Sie der größte Fehler oder die größte Sünde in Ihren Augen, der begangen worden ist in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube, spontan kann man zwei Sünden nennen. Das eine ist ganz generell die Flachdecke. Ich meine, ein mineralischer Baustoff, eine Betondecke will nicht flach sein. Wir zwingen sie in einer flachen Form mit viel Stahl und viel Beton. Wir hatten in den 60er Jahren mit halb so viel Beton Geschossdecken gebaut als Rippendecke. Und dann war halt die Flachdecke war bequemer. Dann haben wir keine Probleme, irgendwelche Trennwände anzuschließen. Wir können technische Systeme drunter führen, haben keine Probleme mit der Leitungsführung. Es war einfach nur bequemer. Und dann haben wir gesagt, Material ist ja wurscht. Ganz egal, machen wir eine Flachdecke. Also wir müssen wegkommen von dieser Idee der einfachen Betonflachdecke. Wir müssen Beton auch so einsetzen, wie Beton eingesetzt werden will, sage ich jetzt mal. Und das andere, der andere große Fehler oder Fehler, weiß ich nicht, wie man es sehen muss, ist Frage der Haltung vielleicht, aber die Glasarchitektur, ich meine, ein voll verglastes Gebäude widerspricht erstmal grundsätzlich der Idee des einfachen Bauens. Und dann diese Kombination aus Holz, Glas und Stahl, sagen wir mal, macht erstmal die Voraussetzungen für ein nachhaltiges Gebäude schwieriger. Wobei wir an wunderschönen, super Projekten, auf die ich heute noch ganz stolz bin, arbeiten durften, die voll verglast sind, wo wir dann mit Schichten gearbeitet haben und so weiter. Aber ich glaube, dass wir über die Frage des Glases, die Frage, wie wir Glas verwenden, genauso sinnvoller umgehen müssen. Auch der Einsatz von Glas, ein wunderbares Material, muss sinnvoll sein.
Wie wichtig ist in dem ganzen Zusammenspiel die Zusammenarbeit, wenn Sie jetzt in Ihrem Bereich Innovationen vorantreiben wollen oder eine Innovation entsteht sozusagen oder Sie eine entdeckt haben und einsetzen möchten? Wie wichtig ist da die Zusammenarbeit zwischen, also ab dem Moment der Planung des Architekten sozusagen, der Ingenieure, aber auch der Entwickler, also Hersteller von solchen Materialien. Wie läuft das in der Praxis ab? Wie wichtig ist das Zusammenspiel und wer spielt da welche Rolle, damit Innovation überhaupt entstehen kann?
Also grundsätzlich ist es die Voraussetzung. Also da bin ich felsenfest überzeugt davon. Ich sage immer, es gibt zwei Arten von Projekten, an denen wir arbeiten dürfen. Das eine kommen Architekten zu uns und sagen, oder Architektinnen, sagen, ich habe hier die Idee, make it work. Und es ist einfach vom Ansatz her so, dass man sagt, man muss die Physik verbiegen, um das Gebäude zum Funktionieren, sage ich jetzt mal, um das Gebäude sinnvoll zum Funktionieren zu bringen. Und die anderen, die kommen und sagen, was müsste ich machen? Oder wie müssten wir an der Stelle mit dieser Aufgabe bauen, damit ein gutes Gebäude entsteht? Also das sind die zwei unterschiedlichen Herangehensweisen. Und ich muss sagen, die erste ist durchaus für Ingenieure auch interessant. Das klingt immer so, als wäre man dann nur Dienstleister. Das stimmt aber nicht. Also wir haben da schon sehr viel Materialinnovation entstanden, wenn Architektinnen mit einer Mission Impossible quasi kommen und sagen, ja, wie kriegen wir das hin? Aber spannender grundsätzlich finde ich natürlich schon die zweite Herangehensweise. Und dann ist so, sage ich immer, wenn wir anders bauen wollen, brauchen wir andere Prozesse. Wir können nicht immer das Gleiche machen und damit davon ausgehen, dass irgendwie was anderes rauskommen muss. Und es geht auch nicht darum, in Architektur und Gestaltung hat da immer was mit Eitelkeiten zu tun und immer um die Frage, wer hatte die Idee, eine Idee zu haben. Viele Leute haben ganz viele Ideen. Ich glaube, eine Idee ist erst dann wertvoll, wenn man schafft, die Idee zu Boden zu bringen. Und das braucht einen Prozess und das braucht Mitspieler. Und dann ist meistens so, dass sich auch, sagen wir mal, im guten Team sich die Bälle zugespielt werden. Wo man dann der eine sagt, können wir hier Lehm einsetzen? Und der nächste sagt, ja, aber Lehm trägt nicht, wie kriegen wir das dann hin? Und dann kommt der Tragwerksplaner und sagt, aber hier haben wir mal so eine Struktur gemacht und so weiter. Und dann braucht es auch die Ausführenden. Und das ist was, was wir viel zu wenig im Moment machen, viel zu wenig betrachten, wie wir diese Grenze zwischen Planung und Ausführung. Ich bin an der Stelle vorsichtig, bin auch gebranntes Kind, aber ich glaube, wir brauchen da andere Prozesse, damit wir schneller zu besseren Ergebnissen kommen.
Da sprechen Sie jetzt dann Gewerke an oder Handwerksbetriebe, die das umsetzen können, ne?
Mhm. Ja, ja.
Okay. Und da hakt es manchmal noch oder da fehlt dann noch der Gegeninput sozusagen, oder?
Manchmal hakt es. Es ist aber auch so, dass an der Stelle wahnsinnig viel Know-how ist. Ich meine, die Leute machen das jeden Tag. Die wissen das doch viel besser wie ich. Dann kommen wir und denken uns was aus, ohne mit den Leuten zu reden. Die wissen, wie es geht und ob es geht. Ja, und da würde ich mir schon wünschen, dass es mehr kooperative Verfahren gibt, wo wir zum einen dieses Know-how früher im Planungsprozess am Tisch haben, auf der anderen Seite aber auch das Handwerk und die Ausführenden, auch die Industrie mitnehmen, dass die auch verstehen. Manchmal, häufig ist das so, dass auch ausführende Firmen kommen und sagen, das können wir doch viel einfacher so und so machen und machen dann einen Gegenvorschlag und verstehen gar nicht, wieso das Bauteil so sein muss, wie es in der Planung drin ist, wie es ausgeschrieben wurde. Ja, verstehen nicht den Gesamtkontext, weil sie ja nicht am Tisch waren, als die Konzepte entwickelt wurden. Also beidseitig, würde ich sagen, wir müssen diese Grenzen überwinden. Wir brauchen also kooperative Verfahren.
Kooperativ, früh, rechtzeitig und sehr aufeinander zugehend, ne?
Ja, auf Augenhöhe. Muss auf Augenhöhe sein.
Damit das alles nicht nur einzelne Leuchtturmprojekte sind. Etwas, was vielleicht auch sich Menschen mit einem gewissen Idealismus immer noch leisten oder auch einer besonderen Hartnäckigkeit, sondern flächendeckend eingesetzt werden kann. Dass eben das gesunde, klimagerechte Bauen zum Standard wird. Was muss da passieren?
Also wir brauchen einen höheren Grad der Vorfertigung, der Standardisierung, der Industrialisierung. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also wir haben das Thema Lehm angesprochen. Wir haben da wunderbare Projekte gemacht, aber so in der Art und Weise, wie wir das häufig verarbeiten, werden wir das nicht in die Breite kriegen. Wir brauchen dafür einen höheren Grad der Industrialisierung und Vorfertigung, dürfen auch am Forschungsprojekt dahingehend arbeiten, wo wir mit Holz und Lehm zusammen uns über Vorfertigung mit zwei ausführenden Firmen Gedanken machen dürfen, die optimieren dürfen an der Universität. Also ich glaube, das ist mal ein ganz wichtiger Baustein. Der andere Baustein ist aber schon auch, dass wir, glaube ich, wir haben ja dieses Forschungsprojekt einfach bauen. Ich glaube, dass wir auch von von der Gestaltung her wieder zurückhaltender werden müssen und eher Qualität in der Gestaltung, sagen wir, aus einer Einfachheit herausfinden. Ich glaube, das ist schon eine Aufgabe, die wir haben die nächsten Jahre.
Also doch nicht mehr der voll verglaste Palast.
Weg vom voll verglaste Palast, genau.
Das also auf jeden Fall. Wie soll ich mir denn so ein Gebäude der Zukunft, wo Sie das alles optimiert sehen, also Dinge, die Sie gerade schon angesprochen haben, wie muss ich mir das vorstellen? Was sehen Sie denn da vor sich?
Also erstmal natürlich eher was Zurückhaltendes, muss ich sagen. Also ich glaube, diese Zeiten der Icon Architecture, wie man immer gern gesagt hat, ich glaube, die ist vorbei. Und was mich ehrlich gesagt am meisten begeistert im Moment, ist auch häufig das Banale. Also ich hatte diese privilegierte Situation, über Jahre an diesen Icons und Signature und Leuchttürmen mitarbeiten zu dürfen. Vielleicht kommt es auch deswegen, aber ich bin einfach ein großer Fan vom Bestand und dem Banalen. Dem banalen Wohnungsbau, dem banalen Bürogebäude, weil das ist das, was da rumsteht, zu Tausenden. Und ich glaube, für mich das beeindruckendste nachhaltige Gebäude wäre eine Transformation eines banalen Gebäudes, 60er, 70er, 80er, ja, ganz egal, zu was Nachhaltigem, aber auf eine zurückhaltende Art und Weise, mit neuen Materialien oder neu, was heißt neu, mit natürlichen Materialien kombiniert, synthetisiert, so wie wir es vorher gesagt haben, in vernünftiger Art und Weise, mit Beton, mit Glas, alles, was man braucht, um wirklich gute Aufenthaltsqualität zu schaffen. Aber ich glaube eher so diese Transformation von was Banalen im Bestand. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten beeindrucken wird.
Die Transformation des Banalen im Bestand. Das stelle ich mir auch wunderbar vor und denke, dass genau dieses auch Sanieren im Bestand, dieses Erhalten von dem, was bereits da ist, natürlich damit auch die Kreislaufwirtschaft, das Vermeiden von Abfall, das Schonen von Ressourcen genau zu dem Richtigen führt, nämlich dass wir ja klimagerecht leben und wohnen. Und damit wären wir auch schon am Ende so von unserer Zeit angekommen. Und ich glaube, das war ein ganz schöner sozusagen Rundumschlag, ein schneller Ritt durch ihren Berufsalltag, ihr Leben, und hat uns einen ganz schönen Blick gegeben auf die Dinge, die Sie da beschäftigen. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. Dann wünschen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ganz viel Spaß, gerne auch mit den weiteren Folgen oder natürlich, wenn Sie mögen, dann vom 12. bis 14. November in Karlsruhe auf der Klimahaus in Deutschland. Da wird man sich genau über sowas informieren können. Da sollen auch alle zusammenkommen und miteinander sprechen. Und da geht es um Lösungen, um Best Practices, um auch tolle Beispiele, die erprobt, kuratiert sind mit tollen Partnern. Der DGNB ist dabei und wir würden uns freuen, wenn Sie auch dabei sind. Das war Klimahaus Deutschland und ich bin Denise Wenzel und das war unser Gast, Thomas Auer von Transolar. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank.